Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat, darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausende Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Das ist der Grundsatz der Erwählung Gottes. Und das bedeutet jetzt praktisch, und da habe ich nur ein Beispiel aufgegriffen, im Kapitel 7 werden verschiedene Beispiele genannt, was das heißt, praktisch von Gott erwählt zu sein, was man dafür besondere Gedanken und Verpflichtungen auch mit hat. Und am Ende heißt es dann, die Bilder ihrer Götter, also die Bilder der Götter der Menschen, die dort im Land lebten, das Israel erobern sollte, die Bilder ihrer Götter sollst du mit Feuer verbrennen und sollst nicht begehren das Silber oder Gold, das daran ist, oder es zu dir nehmen, damit du dich nicht darin verstrickst, denn das ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. Darum sollst du solchen Greuel nicht in dein Haus bringen, damit du nicht dem Bann verfällst wie jene, sondern du sollst Ekel und Abscheu davor haben, denn es steht unter dem Bann. Liebe Gemeinde, wer will das heute noch hören? Ein Gott allein, nur einer ist der Schöpfer der Welt, nur einer der Retter des Volkes Israel, nur einer der Vater von Jesus Christus. Wer mag das noch hören? Ein Gott allein ist der wahre Gott und diesen Gott gilt es zu verehren. Wer mag das noch so exklusiv hören, wo doch der Tisch so reich gedeckt ist mit Göttern aller Art, mit religiösen, spirituellen Erfahrungen aller Art? Wer will sich da festlegen auf einen Gott, auf den Gott, von dem Mose redet? Da, wo Mose sagt, Gott allein, da steht für uns Jesus Christus. Und wenn wir im Neuen Testament lesen, dann heißt es, er ist der einzige Weg zu Gott. Es gibt keinen Weg zu Gott ohne Jesus Christus. Das ist Grundlage unseres Bekenntnisses, unseres Glaubens. Nur er kann Menschen retten. Nur Jesus allein. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jesus allein. Und wie passt dieser Anspruch in eine Multi-Optionsgesellschaft hinein, in der alles irgendwie richtig und erlaubt ist, was Spaß macht und was den Menschen gefällt? Dieser Anspruch des Mose liegt völlig quer zu dem Trend unserer Zeit und er liegt auch quer zu dem, was das Volk Israel dann erleben sollte. Die kamen in ein Land, da gab es eine Hülle und eine Fülle von Gottheiten. Das war ein Erlebnis, all diese Gottheiten kennenzulernen, die für alle möglichen Dinge zuständig waren. Da konnte man schon mal in Versuchung kommen und sagen, ach, dieser eine, unser, ja, der ist ja nett, aber die anderen sind ja viel spannender. Lasst uns doch die auch mal ausprobieren. Und dann stellt man sich so einen Götzen in die Ecke und sagt, na ja, den und unseren Gott auch noch und das auch noch und das auch noch. Und so wird ein ganz großes spirituelles Tablett gedeckt, wo ganz viele Einflüsse durcheinander gehen. Mose sagt, Gott, der Herr ist Gott allein und kein anderer ist Gott. Alles andere sind Götzen, Götterbilder, die es nicht wert sind, dass man sie verehrt. Mose ist da sehr radikal. Und so eine Radikalität heute kommt uns eigenartig vor, weil wir es in unserer Gesellschaft ja ganz anders kennen. Wo einer hat mal gesagt, das mit Gott ist wie so eine Pyramide. Egal von welcher Seite man raufklettert, man landet oben an der Spitze doch bei dem einen Gott. Ich glaube es nicht. Man kommt nicht auf allen Wegen zu dem Gott der Bibel, zu dem Vater von Jesus Christus. Der Weg geht nur über das Wort, das Gott uns sagt, und durch den Glauben an ihn. Und das ist das Besondere an dem Vermächtnis des Mose. Er sagt und nennt die 10 Gebote noch einmal. Er wiederholt sie In 5. Mose stehen auch die 10 Gebote nochmal drin. Aber er sagt jetzt nicht 1., 2. bis 10. Er kommt immer auf die Mitte der Gebote zu sprechen. Er sagt nicht, wenn du jetzt nicht tötest, dann bist du schon gut. Er sagt, wenn Gott der Herr dein Gott ist und der Gott allein, dann hast du es richtig. Und daraus ergeben sich erst all die anderen Gebote, die da auch noch im Raum stehen, all die anderen Vorschriften, die es zu bedenken gibt. Das macht Mose und das gefällt mir gut. Er schärft die Mitte der Gebote an. Nicht 1, 2, 3 und so weiter, sondern du sollst Gott, den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Darum geht's. Und dann kann man über die Details reden, welche Gebote man hält bzw. auch nicht hält. Mose macht etwas sehr Unmodernes, wie ich finde, aber Richtungweisendes. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Mose macht eine Abgrenzung. Er sagt, bis dahin und nicht weiter. Und diese Abgrenzung schließt eben alle anderen Götter aus. Deren Bilder sollten vernichtet werden, ohne Rücksicht auf ihren Wert. Also er will eine ganz konsequente Linie. Wir denken wahrscheinlich so, wenn an so einem Holzgötzen Gold dran ist, dann kratzen wir das Gold runter, machen was Schönes draus und den Rest des Götzen verbrennen wir. Mose sagt so nicht, nicht diese Mauschelei. Der ganze Götze mit allem Gold und Silber, weg damit. Es soll nicht bei euch im Leben Einzug halten, durch die Hintertür sozusagen, dass die Götzen Raum und Einfluss gewinnen, dadurch, dass man so ein paar Reste aufbewahrt, die übrig geblieben sind von den Götzenbildern. Mose sagt, ganz konsequente Linie, klare Trennung. Ich habe eingangs ja schon gesagt, Luther sagt, woran dein Herz hängt, das ist dein Gott. Und so mögen wir uns auch prüfen, woran hängen wir unser Herz? Bringen wir das übers Herz, auch mal Nein zu sagen? Nein zu sagen zu Dingen, die verlockend und reizvoll sind, von denen wir aber wissen, dass sie mit dem Glauben an Gott sich nicht vereinbaren lassen. Ich erlebe, wir versuchen immer alles irgendwie unter einen großen Hut zu bringen. Und dann wird der Glaube eine sehr verschwommene, unscharfe Sache. Dann weiß man nicht mehr, wo er anfängt, wo er aufhört. Und wie will man Menschen zum Glauben einladen, wenn niemandem klar ist, was ist es denn jetzt? Wo fängt es an? Wo hört es auf? Bringen wir es übers Herz, Nein zu sagen zu Dingen, die uns von Gott wegbringen, die unser Gewissen mit Beschlag belegen und hindern, Gott zu folgen. Bin ich bereit, auch mal einen Vorteil sausen zu lassen, wenn ich weiß, ich komme nur auf ungeraden Wegen zu diesem Vorteil hin? Sage ich dann eben nicht, dann lasse ich es eben bleiben. Hat Gott so viel Einfluss auf mein Leben, auf unser Leben? Das ist die Frage, die sich da stellt, mit dieser Abgrenzung, dieser Konsequenz. Zum Beispiel, auch das können Sie in Kapitel 5, Vers, 5. Mose 7 lesen, da mischt sich Mose in die Heiratspolitik seiner Leute ein. Er sagt, in dem Land, da erwarten euch schöne Frauen, die da leben, die zu den anderen Völkern gehören. Und diese Frauen laufen natürlich und leben mit den anderen Göttern. Und da sagt Mose, ihr sollt eure Söhne nicht mit den Töchtern dieses Landes verheiraten. Da mögen auch schon wieder bei der jungen Generation die Alarmglocken, was mischt dieser alte Knabe sich ein? Das ist doch unsere Sache, wir lieben uns doch. Warum soll Mose dazwischen funken mit so altväterlichen Vorschriften? Ich denke, ganz Unrecht hat Mose nicht. Denn der Mensch, mit dem ich ganz eng zusammenlebe, der hat einen großen Einfluss auf mein Leben, ist ja klar. Und wenn dieser Mensch, mit dem ich in der Ehe zusammenlebe, ganz anders denkt, ganz anders handelt als ich, an einen ganz anderen Gott glaubt als ich, was kann dabei rauskommen? Man wird sich früher oder später auf die eine oder andere Seite schlagen. Und das sieht Mose, dass eben die schönen Töchter des Landes, die Söhne der Israeliten, ganz auf ihre Seite bringen. Und Mose sagt, damit ist Gott verloren, damit sind der Abfall von Gott geschehen. Und er möchte eben nicht, dass aus diesen Verbindungen sein Volk von Gott weggebracht wird. Auch das. Und ich denke, es ist heute auch nicht egal, mit wem man verheiratet ist. Es lohnt sich wirklich, vorher genau darüber nachzudenken. Welchen Einfluss hat mein Partner, meine Partnerin auf meinen Glauben, auf mein Leben? Und das kann auch ein guter Einfluss sein. Ist ja nicht automatisch von vornherein klar, dass es ein schlechter Einfluss ist. Aber ich muss darüber nachdenken. Wer gibt im Endeffekt dann den Ton an? Und Mose sieht die Gefahr, dass die israelitischen Söhne von Gott wegkommen, dadurch, wenn sie im Land verheiratet werden. Man heiratet ja nicht nur die Schwiegereltern mit, man heiratet dann auch die Götter mit, sozusagen, der einheimischen Menschen? Es ist eine ernste, wichtige Frage. Es lohnt sich sehr, darüber nachzudenken, denn auch darunter kann der Glaube einschlafen, zugrunde gehen. Höre Israel, so schärft Mose seinen Leuten ein. Es lohnt sich auch heute noch, hinzuhören auf das, was Mose sagt. Denn die Beziehung zu Gott ist gefährdet. Das ist ein ganz großer Hochmut, zu sagen, mein Glaube ist so stark, der hält alles aus. Ha, ich glaube nicht. Auch das ist schon eine Versuchung, sich so einzubilden, dass der Glaube so stabil und stark ist. Der Glaube an Gott ist immer gefährdet. Und es schleichen sich viele Dinge in unsere Seele hinein, die dem Glauben schaden wollen und die dem Glauben auch schaden. Und darum ist die Frage so wichtig, dass ich Klarheit habe, woran hänge ich mein Herz? Hänge ich es an den Wohlstand? Hänge ich es an die Genüsse oder an den Partner, an die Partnerin? Oder hänge ich es an Gott, der mir dann all das gibt, was ich zum Leben brauche? Es ist klar, für mich zumindest, die Beziehung zu Gott verträgt nicht alles. Nein, so stark ist die Beziehung nicht. Sie braucht Pflege, sie braucht Schutz, damit Gott nicht in Vergessenheit gerät. Im Neuen Testament heißt es an einer Stelle, der Glaube erstickt an den Sorgen der Welt. Und auch Mose hat gewarnt, die Propheten haben gewarnt. Und auch Jesus hat gepredigt und gewarnt. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen, Gott und dem Mammon. Warum hörte keiner hin? Auch da bei Jesus gibt es Abgrenzung. Und als letztes möchte ich nochmal ein Experiment machen. Wir hatten ja das Froschexperiment, das Wohlstandexperiment. Und jetzt ein letztes und dann ist auch gleich Schluss. Nehmen wir zwei Türen und hängen an die Türen zwei Schilder. Auf dem einen Schild steht, hier gibt's Wohlstand, Genuss und Sex nach Gottes Gebot. Und auf das andere schreiben wir, hier gibt's Wohlstand, Genuss und Sex nach eigenem Willen, nach eigenen Wünschen. Und dann stellen Sie noch einen Pastor vor die Tür und sagen, hier, gehen Sie doch bitte da rein, das ist die Tür. Was meinen Sie, was passiert? Welche Tür werden die Menschen wählen? Ich glaube allein, dass da irgendwo ganz klein Gottes Gebot auftaucht, mag Sie schon so abschrecken und der Pastor dann auch noch. Dann gehen Sie doch schnurstracks durch die andere Tür, weil Sie sagen, da geht's richtig ab, die Post. Da geht's nach meinen Wünschen und Vorstellungen. Ich glaube, so sind wir Menschen gestrickt irgendwie. Aber ich möchte nur einladen, dass wir das sehen, dass wir eine Wahl haben. Welche Tür gehen wir? Welche wählen wir für unser Leben? Welchen Weg? Und Mose sagt, ihr habt eigentlich nur eine Wahl. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Nehmen wir es uns zu Herzen. Amen.